ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Taylor Swift hat 283 Millionen Follower bei Instagram. Einer von den 283 Millionen ist dieses Mal mein Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Jörn Glasener, Professor für Literatur und Medien an der Otto-Friedrich-Uni in Bamberg und bekennender Swiftie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie erstaunte Blicke ernten, wenn man Sie mit dieser Jobdescription auf einer Party kennenlernt.
Ja, die Kombination Professor, dann vielleicht noch Alter, 54 Jahre, und Swiftie, das ist immer noch relativ, ja, wie soll ich sagen, originell, glaube ich. Das findet man nicht so häufig, aber man muss sagen, Taylor Swift wird mittlerweile dann doch, was die Generationen und Geschlechter anbelangt, immer inklusiver. Also ich bin nicht wahrscheinlich der allerälteste Fan.
Es gibt ja auch bekennende Swiftie-Dads, also die kommen vielleicht auch schon an die Altersgrenze. Wir wollen uns heute über das Phänomen Taylor Swift unterhalten. Aus welchem Blickwinkel schauen Sie denn drauf?
Ach, also ich habe meine, sage ich mal, Arbeit bezüglich Taylor Swift eigentlich als Fan begonnen. Also ich bin schon immer begeisterter Pop-Musik-Fan und Taylor Swift hat mich begeistert und dann habe ich mich zunächst mal so genähert und dann habe ich mir überlegt, okay, du könntest ja jetzt auch so ein kleines Büchlein schreiben, was nicht zu hart wissenschaftlich ist, sondern eher so populärwissenschaftlich, und dann ist das so ein bisschen wissenschaftlicher geworden. Und da interessiert mich schon Taylor Swift als Künstlerin, aber dann natürlich auch als Phänomen auf diversen, sage ich mal, außermusikalischen Bühnen, was weiß ich, Einsatz für LGBTQ-Community, Feminismus und dergleichen. Also da würde ich schon sagen, so ein umfassendes Bild.
Ist der Andrang groß der Studierenden, sobald sie diesen Kurs dann anbieten? Denn das kann ich mir vorstellen, macht es ja für die wissenschaftliche Arbeit interessant. Auch das Feedback der Studenten, die gemeinsam wissenschaftliche Arbeit.
In der Tat. Also die Studierenden sind natürlich sehr interessiert daran. Die Veranstaltungen sind beliebt und wir schauen uns Taylor Swift als Künstlerin an und da kommen sowas, was weiß ich, die Lyrics, die ja immer wieder sehr zu Recht gefeiert werden, aber dann auch Videos werden angeschaut, analysiert, dann auch natürlich die Posts auf Instagram, was weiß ich jetzt, ihr Endorsement für Kamala Harris, habe ich gerade diskutiert und dergleichen. Also, und dann natürlich einfach anhand von Taylor Swift kann man natürlich schon ganz schön viel über unsere Wirklichkeit, mediale Wirklichkeit erfahren und dann so, ich sag mal, klassische medientheoretische Positionen daran auch überprüfen. Ne? Das ist also dann durchaus auch naheliegend, das an der Uni zu machen.
Also schauen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf auf die einzelnen Songs. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal wissen, muss man dann den inneren Swiftie ein bisschen zur Seite schieben, um dann als Professor eher den klaren wissenschaftlichen Blick drauf zu haben?
Ja, also vielleicht schon.
Sie sind ja beides.
Ja, also. Ja, ich bin beides. Das ist richtig. Aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich gerne auch jenseits von Swift Dinge mache, zum Beispiel wenn ich Filme analyse oder dergleichen, dass ich mir Filme aussuche, die ich auch irgendwie sehr schätze und mag. Also so sich wissenschaftlich zumindest über einen ganz langen Zeitraum mit Phänomenen zu befassen, die man irgendwie von mir aus ästhetisch oder wie auch immer unerträglich findet, das kann ich nicht so. Manche können das ja ganz gut, ich kann das nicht. Deswegen ist das bei Taylor Swift durchaus in dem Fahrwasser, wie ich es eigentlich gewohnt bin.
Die Eras-Tour ist ja ihre 6. Konzerttour, die 2. reine Stadion-Tour. Die endet jetzt am 8.12. in Vancouver. Auf welchen Konzerten waren Sie denn?
Also ich war auf der Eras-Tour tatsächlich 5-mal. Und ich
fünfmal,
ja, das löst immer sehr viel Neid bei meinen Studierenden aus.
Oh mein Gott, wie sind Sie an die Tickets gekommen?
Ja, das muss ich sagen, so schwer war es dann doch nicht, wie immer behauptet wird. Also es ist schwer und natürlich sind die Tickets obszön teuer. Nicht nur von Taylor Swift, sondern auch von anderen KünstlerInnen.
Wie lagen denn die Preise? 400-500 Euro?
Also tatsächlich in den USA, ich habe sie zweimal, also einmal in Las Vegas und einmal in Nashville gesehen und da habe ich den Second Market nutzen müssen und da kosteten die Tickets und sehr schlechte Tickets $500, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Also $500 ausgegeben, aber kein guter Platz.
Ja, kein guter Platz, wobei man sagen muss, in so einem Stadion, Sie sagen es zu Recht, das ist eine Stadion-Tour und die ist dann auch so ausgegeben, ausgerichtet, dass es eigentlich kaum schlechte Plätze gibt. Denn das, was Sie in der ersten Reihe sehen, also ganz vorne, das habe ich auch zum Beispiel in Gelsenkirchen oder in Lissabon, habe ich Sie aus der ersten Reihe gesehen, dann sehen Sie ganz viel von der Show natürlich nicht, was Sie von ganz oben sehen können. Also zum Beispiel zur Show gehört das Publikum selber. Mhm. Die bekommen ja so Armbänder, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Und dann leuchtet das ganze Stadion bunt und dergleichen. Das ist dann schon von oben auch ganz schön eindrucksvoll, muss ich sagen. Also ich würde wahrscheinlich immer die erste Reihe irgendwie präferieren, aber dass ich jetzt sage, hinten ist irgendwie ganz schlecht, nein, das würde ich nicht sagen.
Sind Sie auch beeindruckt von all diesem noch größer, noch höher? Und das hat ja schon angefangen, als Sie als 14-Jährige schon genau wusste, was Sie wollte.
Ja, ich meine, faszinierend ist es schon. Also vielleicht einfach mal von der Warte her, dass Taylor Swift jetzt schon so lange im Geschäft ist. Gerade für eine Frau im Pop-Business ist das alles andere als üblich. Denn da werden gerade Frauen dann doch sehr schnell ausgetauscht. Aber Taylor Swift hat eine sehr hohe Stamina oder was weiß ich, Staying Power. Sie ist 2004, 5, 6 beginnt sie ihre Karriere in Nashville. Also sie ging ja, um dort ihre Karriere zu starten, von Pennsylvania dann nach Nashville, also Music City sagt man ja auch zu Nashville. Und sie war ja im Country verortet, also das war sozusagen die Musik, die sie ausgewählt hat, um ihre musikalische Karriere zu starten. Und da ist dann, glaube ich, Nashville schon eine sehr gute Adresse, dorthin zu gehen. Und da fand es dann statt, also der berühmte Auftritt 2004 in dem wichtigen Café, wo sie dann sozusagen dann
von der Bühne weg engagiert wurde. Aber man muss natürlich auch musikalisch sein. Würde ich jetzt nach Nashville gehen, hätte das überhaupt gar keine
Konsequenz. Das weiß ich nicht.
Wer mit der Triangel aus dem Schulorchester rausfliegt, ist garantiert nicht musikalisch. Aber das heißt, sie kommt, aus was für einer Familie kommt sie eigentlich?
Ja, sie kommt schon aus einer gut bürgerlichen, sehr wohlhabenden Familie. Ne? Der Vater, Scott Swift, ist Investmentbanker bei Merrill Lynch gewesen. Also sie kommt aus einer Situation, sage ich mal, wo sie relativ risikolos ihre Karriere starten konnte. Also das war nicht irgendwie alles oder nichts und dergleichen. Die Eltern haben sie sehr unterstützt. Das heißt nicht, dass wahrscheinlich Taylor Swift schon damals, was für sie immer noch sehr wichtig ist, dass sie sehr durchsetzungsstark schon damals war. Aber die Eltern haben das unterstützt. Und ich meine schon so ein Bürowechsel von Pennsylvania nach Nashville oder vor den Toren von Nashville sind sie ja hingezogen. Und dann
für die Tochter und für das Talent der Tochter.
Ja, genau. Also die haben durchaus an das Talent geglaubt und ja, dann auch recht behalten. Das muss man ja schon sagen. Und wenn man so ganz frühe Aufnahmen von Taylor Swift sieht, vielleicht würde man nicht sagen, okay, sie ist so Mozart oder Michael Jackson. Die waren vielleicht noch spektakulärer in ganz jungen Jahren, aber dass man schon erkannte, wow, da ist jemand, die kann schon ganz schön viel für ihr Alter. Das glaube ich, das konnte man sehen.
Also ein finanzieller Hintergrund hat ja nichts damit zu tun, ob man nun einen musikalischen Weg ebnet. Da muss man, glaube ich, noch mehr mitbringen, weil viele Teenager haben Talent. Auch wir haben ja Gesangsformate. Okay, in dem einen können die nicht vielleicht so gut singen, in anderen besser. Bringen das mit für eine große Karriere. Was würden Sie denn sagen, zeichnet das Talent von Taylor Swift aus?
Da muss man wirklich vieles nennen, glaube ich. Also ich glaube, sie ist eine grandiose Songwriterin. Mhm. Also das ist wirklich diese Kombination aus Musik und Text. Das ist bei ihr, glaube ich, unglaublich gut. Da leistet sie ganz viel. Sie wird sehr geschätzt natürlich für ihre Lyrics, die sehr, sage ich mal, resonanzentwickelnd sind für die Fans. Also die Fans können sich mit diesen Texten, die ja sehr subjektiv aus Taylor Swifts Perspektive und Lebensrealität verfasst sind, sehr gut identifizieren. Sie ist eine große Storywriterin, also Geschichtenerzählerin, musikalischer Geschichtenerzählerin. Das hat sie ganz sicherlich insbesondere aufgrund ihrer Country-Roots, sage ich mal. Sie beginnt in einem Genre, das für Geschichtenerzählen sehr bekannt ist und das zieht sich eigentlich bis heute durch die Lyrics von Taylor Swift.
Und das ist auch ihr Talent. Also oft hat man ja jemanden, der dann schreibt oder man hat natürlich bestimmt so ein Writers Room, wo dann mehrere zusammenkommen. Aber es wird ja eben immer wieder genannt, dass das auch aus ihr herausströmt. Es gibt den Begriff des Taylorverse, eine ganz eigene Welt. Alles rund um Taylor Swift ist da entstanden. Was ist alles Teil dieses Taylor-Universums.
Ja, eigentlich tatsächlich fast alles, was mit Taylor zusammenhängt. Aber was das Tolle ist, dass es wahrscheinlich so drei Akteure gibt. Taylor Swift, dann die Medien und die Fans. Und es ist irgendwie schön, dass alle an diesem Taylorverse mitarbeiten. Das heißt also, das ist nicht irgendwie so autoritär von Taylor Swift alles verordnet und die Fans gehen mit und müssen alles machen, was Taylor Swift sozusagen für gut befindet. Nein, die.
Aber dann haben die Fans ja auch eine
Macht. Ja, selbstverständlich. Die Taylors Fans, das ist ja so sehr hübsch und Taylor Swift reagiert ja auf die Fans sehr häufig. Wenn die Fans sich zum Beispiel irgendwelche Chants in den Konzerten ausdenken oder dergleichen Memes bilden und so weiter, dann sind das schon so Faktoren, die von den Fans ausgehen und dann auch im Taylorverse sehr wichtig werden und geradezu Kultstatus miteinander.
Aber haben wir das nicht auch bei Coldplay, haben wir das nicht auch bei Adele? Was ist das Besondere bei Taylor?
Also ich will jetzt überhaupt nicht Coldplay oder Adele abwerten. Ich glaube tatsächlich, die Taylor Swift-Fans sind zahlenmäßig größer und irgendwie schon ein bisschen kreativer, das klingt gemein, aber die sind extrem kreativ, würde ich sagen. Und haben auch eine Künstlerin sozusagen als Star, der oder die das ganz besonders fördert und auch schätzt und in Dialog tritt mit den Fans.
Okay, also das ist, glaube ich, der zentrale Motor. Also wenn man alleine, wir haben es vorhin schon mal genannt, die Zahlen von Insta, 263 Millionen. Mit Social Media erreicht sie ihre Fans immer, ist immer, wie sie auch sagen, im Dialog. Also nicht nur während eines Konzerts oder bei der Ankündigung einer Tour. Warum wird dieser Motor immer wieder angeworfen? Der Motor des Dialogs.
Ja, ich glaube, also Taylor Swift hat ihre Karriere schon ganz am Anfang aufs Engste, auch übrigens über Social Media, mit den Fans verzahnt. Also sie ist, und das war für einen Country-Star nun überhaupt nicht üblich, eine Country sehr konservativ und so weiter, da war es nicht üblich, dass man über Social Media mit den Fans in direkten Kontakt eintrat.
Könnte man auch sagen, ja gut, schlaues Marketing, Herr Professor Glas.
Ja, bin ich aber sofort bei Ihnen, natürlich. Mhm. Wer wollte das denn leugnen, dass wir bei Taylor Swift die wahrscheinlich mit Abstand kompetenteste, sag ich mal, wirtschaftlich agierende Akteurin im Pop-Business hat? Mhm. Also ich glaube, das wird niemand in Frage stellen. Sie ist eine wirklich sehr, sehr begnadete Businessfrau. Das ist, denke ich.
Und sie gibt die Linie vor. Also sie ist jetzt nicht, das kennen wir ja auch von einigen Künstlern, eher wie so eine Marionette, sondern sie hat die Zügel in der Hand. Aber die Kommunikation zwischen Taylor Swift und den Swifties ist ja zum Beispiel nach so einer Absage eines Konzerts, nehmen wir diesen Sommer, Wien, Terrorwarnung, alle angereist, alle viel bezahlt, das Konzert wird abgesagt. War sowas zum Beispiel ein sensibler Punkt für das Verhältnis zwischen den Fans und Taylor?
Ich glaube, da könnte man jetzt ins Detail gehen. Ich glaube, es war schon richtig, dass Taylor Swift sich nicht vorher geäußert hat oder etwas spät geäußert hat, denn sie musste nach Wien ja noch Konzerte 5 an der Zahl in Wembley spielen. Und da war es sehr wichtig und das wurde ihr auch von den Sicherheitskräften wirklich geraten, sich nicht zu äußern zu Wien und den Absagen. Wie gesagt, in Wembley standen noch Konzerte an. Die Sicherheit der Fans ist ihr sehr wichtig und man hat ja dann auch gehört, in Wembley wurden die Sicherheitskräfte verdoppelt und dergleichen. Also ich glaube, dass sie sich danach dann geäußert hat, war schon richtig und letztlich hat das keinen, also das Späte, die späte Äußerung zu keinem Bruch zwischen den Fans geführt.
Nein, und man muss ja auch mal sagen, vielleicht sind wir in so einer schnelllebigen Zeit, dass man schon nervös wird, wenn jemand einfach auch mal zwei Tage über eine Antwort nachdenkt. Sie forschen zum Thema Fantum. Lassen sich die Swifties eigentlich mit anderen Fans vergleichen?
Ich würde sagen, die Anzahl natürlich ist bei den Taylor Swift-Fans besonders enorm oder unvergleichlich hoch. Und dann möglicherweise auch die Loyalität zu Taylor Swift. Das ist sehr eklatant. Also diese Fanbindung ist sehr, sehr eng.
Auf welchem Level ist Ihre Bindung als Fan?
Ach, das ist eher, da bin ich tatsächlich, glaube ich, nicht so sehr Swiftie. Da kann ich mich relativ distanziert halten irgendwie.
Also Sie stecken weniger Mühe und Kreativität in Ihre Outfits?
Ja, da Wunderpunkt. Wunderpunkt. Ich würde immer wieder.
Aber warum wollen Städte, also jetzt mal nichts gegen Gelsenkirchen, aber die pimpen sich vielleicht dann doch noch mal ein bisschen in ihrer Aufmerksamkeit, wenn sie dann Swiftkirchen sich umnennen oder auch, ich meine, Glendale in Arizona, da hat die Eras-Tour im März, im Frühling 2023, glaube ich, gestartet.
Ja.
Und die Stadt wollte sich in Swift City umbenennen oder hat sich sogar.
Das hat sich, genau. Ja, das war dann sehr üblich. Das haben mehrere Städte danach schon in den USA dargetan. Und ich finde es eigentlich völlig richtig, dass Gelsenkirchen natürlich eine Stadt, eine tolle Stadt, aber wahrscheinlich nicht mit dem allerbesten oder glamourösesten Ruf und so weiter, dass die Stadt das dann nutzt und zu Swiftkirchen sich umbenennt und als Stadt, wo ja Taylor Swift in Deutschland zum ersten Mal dann also auf dieser Tour auftrat, das für sich genutzt hat, um das Image in gewisser Weise aufzubessern, finde ich völlig in Ordnung und ein guter
Aber
Move.
Es gibt etwas, was Sie sagen, was dieses Netz immer enger webt zwischen dem Star, den man anhimmelt, die Songs, die man feiert, und an sich ist es so ein bisschen wie in so einer Liebesbeziehung. Also großes Ding, die Freundschaftsarmbänder. Ja. Schenkt man ja sonst jemanden, dem man sich sehr eng verbunden ja. fühlt. Die basteln ja die Swifties ganz liebevoll, tauschen die untereinander. Also sind aber keine Erfindung der Swifties, sondern die haben mit einem Song zu tun, You're on Your Own, Kid.
Genau.
Aber auch diese Zahl 13, also es ist ja nicht nur ihr Geburtsdatum, sondern eine ganz besondere Taylors-Zahl. Ist das nochmal etwas, was die Fans so besonders verbindet?
Ich glaube, ja. Ich glaube, erstmal muss man sagen, man kann die Freundschaftsbänder vielleicht so ein bisschen belächeln, aber irgendwie sind sie auch ein sehr schönes Symbol für die wirklich Inklusivität dieser Fan-Community, die ja doch irgendwie sehr divers ist, sehr liberal ist, sehr tolerant ist und irgendwie alle willkommen heißend ist. Also, und das, wenn man auf Konzerte geht, dann bleibt es nicht aus, wirklich nicht aus, dass man Freundschaftsbänder austauscht, und das ist irgendwie schon ein ganz schönes Symbol, und man kann sich lebhaft andere Fan-Communities vorstellen. Ich möchte nicht an Rammstein oder dergleichen denken, wo das vielleicht nicht ganz so dann so nett.
Da haben wir von eher anderen dunklen Räumen gehört, aber beim Taylorverse sprechen wir eher von so einem liebevollen, sympathischen, geschützten Raum. Alle mögen sich, also es ist ein niedriger Aggro-Level.
Ja, das ist einfach so. Also das würde ich jetzt schlicht sagen. Sie haben natürlich 90% irgendwie weiblich gelesene Personen dort und so diese üblichen Momente, die dann vielleicht auch in den Stadien dann bei Sportveranstaltungen dann durchaus mal Testosteron geladen sind, die haben sie dort nicht. Und das hat schon so etwas von Safe Space. Ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Und auch meine Studierenden, die natürlich viele bei den Konzerten waren, die und weiblich sind, die haben das natürlich immer wieder genannt.
Aber das ist jetzt so ein bisschen wie so eine Ich-bin-eine-von-euch-Beziehung. Ja, Sie, wenn ich jetzt sage, ich habe am 16. Geburtstag, wird die Zahl 16 ja jetzt nicht plötzlich so einen Run dann haben. Ich kann es ja mal versuchen hier in unserer Sendung heute.
Genau.
Ist das neu, dass man sagt, eigentlich, ich stehe auf der Bühne, ich bin der Megastar und trotzdem bin ich auch da unten, also dass man wieder auf Augenhöhe ist?
Ich sag mal so, ob es neu ist, kann ich nicht sagen. Mhm. Man würde ja, wenn Sie an Bruce Springsteen denken, dann kommuniziert er, glaube ich, Ähnliches. Ne? Ich bin der große Star, aber natürlich bin ich auch irgendwie einer von euch und nahbar etc. Bei Taylor Swift ist das auch so, und so müssen Stars nicht auftreten. Denken Sie an Beyoncé oder gar Michael Jackson, wie so ein Außerirdischer. Eine ganz andere Star-Persona. Mhm. Taylor Swift vermag es, das ist, glaube ich, schon ihre Kunst, auf der einen Seite eben so groß zu sein und dann auf der Bühne durchaus auch in so exaltierten Kostümen rumzulaufen etc., aber gleichzeitig mit zu kommunizieren, ich bin eine von euch, dieses auf dem Boden gebliebene, dieses Sympathische, das ist, glaube ich, gehört zu ihrer Star-Persona ganz massiv dazu, und das funktioniert bei ihr sehr gut.
Wie ist das eigentlich bei euch? Achtet ihr bei Songs eher auf die Musik oder auf den Text? Swifties sind auf jeden Fall 100%ig textsicher. Und Taylor Swift ist unser Thema heute im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Was ist Ihnen wichtiger, lieber Professor Glasenapp? Denn Sie beschäftigen sich ja an der Otto-Friedrich-Uni in Bamberg mit Taylor Swift.
Oh, das ist bei mir tatsächlich nicht sehr Swiftie-typisch. Also ich komme grundsätzlich bei Popmusik eigentlich erstmal immer von der Musik, und dann, wenn der Text dann wunderbar ist, dann ist das natürlich großartig, und bei Taylor Swift kommt das wirklich toll zusammen. Aber ich würde, glaube ich, nicht Popmusik hören, bei der ich nur den Text toll finde, aber die Musik irgendwie total langweilig fände. Also umgekehrt wäre eher möglich. Also musikalisch ein toller Song, textlich so ein bisschen lala. Also das würde bei mir mehr funktionieren, aber um es gleich zu sagen, ich liebe auch die Texte von Taylor Swift.
Aber warum sprechen Sie dann von der Oberosterhäsin der Popmusik?
Naja, Taylor Swift Kraft ist berühmt dafür, und das tut sie schon sehr, sehr lange, auch eine Strategie der Fanbindung übrigens, dass sie sogenannte Easter Eggs in ihren Songs, in ihren Plattencovern, in ihren Kostümen, in ihrer, was weiß ich, selbst im Nagellack, den sie trägt, versteckt sie in gewisser Weise Hinweise, die irgendwie relevant sein könnten für das, was im Taylorverse demnächst passieren wird. Also sie legt Spuren, man sagt Easter Eggs. Und das macht sie, und die Fans haben natürlich einen Heidenspaß, dem zu folgen. Dass sie gucken, okay, was bedeutet das jetzt, dass sie ein schwarzes Kleid anzieht? Und ja, deutet sich da dies oder jenes an?
Also das wäre so ein Beispiel, dieses schwarze Kleid. Oder was macht sie da mit ihrem Nagellack? Dann schreibt sie da irgendwie noch was drauf? Oder?
Naja, die einzelnen Alben, zum Beispiel die alten, denen sind ja Farben so eher zugeordnet. Nehmen sie was, weiß ich, 1989, hellblau oder so, und stellen Sie sich vor, sie hat hellblauen Nagellack, dann seien Sie sicher, tausende von Fans sagen, das hat was mit 1989 zu tun. Okay. Also das ist die leichteste Übung.
Wie dumm von mir, noch Legendary Red zu tragen. Aber dann darf man natürlich als Swiftie auch keine Gedächtnislücken haben. Nein. Das ist ja ein Phänomen, was immer wieder auftaucht bei den Konzerten. So eine Art Kurzkoma.
Ja, das ist richtig. Das hängt damit zusammen, dass die Leute derartig viel, sage ich mal, Adrenalin oder was immer ausgeschüttet haben, als dann Taylor Swift endlich auf der Bühne stand, dass der Körper das oder das Gedächtnis das nicht mehr in gewisser Weise prozessieren konnte. Und dann haben die wirklich Gedächtnislücken gehabt und dann nur daran erkannt, oh Gott, mein Kontostand ist so niedrig, offenbar war ich beim Konzert.
Ja, so. Vielleicht können Sie sich dann noch an den Swift-Quake erinnern. Haben Sie denn einen erlebt?
Nein, ich habe ihn nicht erlebt, aber das ging natürlich durch die Schlagzeilen. Also, dass die Swifties derartig laut waren, dass in Seattle war, dass da wirklich so ein Ausschlag dann messbar war. Das ist übrigens auch interessant. Die Fans von Taylor Swift, das ist, glaube ich, seit den Beatles, der Beatlemania, dann wirklich die einzige Fan-Community, die immer wieder selbst für Schlagzeilen sorgt, im ganz großen Stil. Es ist in der Tat so. Ich glaube, da ist natürlich durchaus häufig, wird da über die Stränge geschlagen, will ich überhaupt nicht jetzt kleinreden. Die Fans sind, die Taylor Swift-Fans sind keine besseren Menschen. Also auf Social Media sind die dann auch, lassen die auch häufig im negativsten Sinne die Sau raus. Das muss man schon sagen, und der eine oder andere Ex-Boyfriend hat das schon zu spüren bekommen, das will ich gar nicht sagen. Ne?
Aber was ist das, was diese Fans, die Swifties, so zusammenkleben und zusammenhalten lässt? Also ich habe es vorhin angedeutet, habe gesagt, hat vielleicht ein bisschen was Sektenartiges. Man begibt sich auf eine gemeinsame Suche nach Zeichen von Taylor in den Songs, in den Texten, im Outfit. Oder was ist das?
Ja, ich meine, häufig mit religiösem Empfinden wird ja Fantum häufig zusammengedacht, auch in der Wissenschaft, das ist sicherlich auch erkennbar. Bei Taylor Swift jetzt, glaube ich, nicht viel, viel, viel exzessiver als bei anderen Fans von Harry Styles oder dergleichen. Aber es ist schon so, das würde ich sagen, dass das die Taylor-Community eigentlich sehr inklusiv ist und sich nach außen hin eigentlich nicht abschottet. Ich glaube, da ist jeder willkommen, und durch eine besondere Militanz ist die Community nicht geprägt.
Sie haben vorhin noch mal gesagt, sie ist unglaublich talentiert, was ihre Texte angeht, ihre Textsicherheit. Fast Tagebuchartiges haben die ja ein bisschen. Oft sind Popsongs extrem redundant, mit wenig Inhalt. Das ist bei ihr nicht so. Ne? Eben bei Anti-Hero, wenn wir da noch mal schauen, beschreibt sie sich ja als Monster on the Hill. Was steckt hinter diesem Bild? Die zu große Frau, also groß geworden als Star, oder auch von der Körpergröße?
Ja, ich meine, Taylor Swift ist erstmal 1,80 groß, also dadurch erstmal eine große Frau rein von der körperlichen Größe, aber sie ist natürlich ein Star, völlig überdimensioniert, ein Star, bei dem auch die Stars, andere Stars dann starren, weil der Star Taylor Swift halt doch so groß ist, und in gewisser Weise, ja, sie wählt dieses Bild, ein schönes Bild, Monster on the Hill, und das in gewisser Weise auch das Leiden unter dieser Größe, ihrer eigenen Größe, das verhandelt sie ja dann auch in einem Song wie The Prophecy und so weiter, dass sie als dieser riesige Star, der vermeintlich alles hat, natürlich ganz viel nicht hat, weil er so groß ist und dadurch eben ein Monster on the Hill ist.
Das New Yorker Nachrichtenmagazin Time kürt jedes Jahr einen Menschen zur Person of the Year, also eine Person, die international einflussreich ist, positiv wie negativ. Das sind in der Vergangenheit zum Beispiel Leute gewesen wie Barack Obama, Mark Zuckerberg, Wladimir Putin, Angela Merkel. Und 2023 hat sich die Time-Redaktion für Taylor Swift entschieden, und zwar explizit für ihr künstlerisches Schaffen. Hat Sie das überrascht, Professor Glasenapp?
Ich glaube schon ein wenig überrascht. überrascht, einfach weil andere, was weiß ich, China, Xi oder Putin etc. hätten auch auf der Agenda oder standen sicher auf der Agenda, und Taylor Swift aufs Cover zu setzen und zur Person of the Year zu erklären, war zumindest nicht total erwartbar, aber natürlich dann durchaus sinnvoll, das würde ich schon sagen.
Worin besteht denn ihr Einfluss? Denn 2017 ist Taylor Swift ja schon mal als Person of the Year auf dem Time Magazine gewesen, als Teil einer Gruppe von Frauen, die als sogenannte Silence Breakers bezeichnet wurden, Frauen der MeToo-Debatte. Genau. Wie hat Taylor Swift denn damals Stellung bezogen, oder ist das Teil ihres Erfolges, Stellung zu beziehen?
Also sicherlich erst etwas später, so das Album Lover von 2019, da wird sie so langsam dann auch so ein bisschen politisch in ihrer Kunst. Sie hat sich 2018 zum ersten Mal bei den Midterms gegen Donald Trump ausgesprochen. Also mit anderen Worten, da wird sie expliziter. Sie hatte lange Jahre so ein bisschen den Ruf, und auch zu Recht, dass sie sich politisch und in wie auch immer heiklen Fragen dann nicht recht geäußert hat. Und das hat sich dann ein wenig dann gegen Ende der 10er Jahre verändert.
Würden Sie denn sagen, sie ist eine Stimme des Feminismus, der Frauenrechte?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, wobei man dann immer hinterher schieben kann, ihr Feminismus ist vielleicht eher so ein sehr traditioneller, nicht intersektionaler und so weiter. Da kann man Kritik üben, aber man sollte, finde ich zumindest, die Kirche im Dorf lassen, und das Label Feminismus ihr abzusprechen, das wäre schon, glaube ich, ein bisschen verwegen.
Ist die Frage, stärkt sie junge Frauen auf ihrem Lebensweg? Es hat ja auch politisch jetzt, Sie haben es gerade noch mal gesagt, bei der Wahl zum aktuellen US-Präsidenten. Wir wissen heute, Kamala Harris hat es nicht geschafft, aber Taylor Swift hat ihre Stimme und damit auch ihre Millionen Fans ja versucht, die ein bisschen zu beeinflussen, hat gesagt, okay, ich entscheide mich für Kamala Harris. Das ist ja schon sich sehr weit dann auch aus dem Fenster lehnen, oder?
Ja, ich meine, es haben sehr viele getan. Da ich, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, aber natürlich die ganze Crème de la Crème der Popmusik, ob es Billie Eilish, Beyoncé oder dergleichen. Also die haben sich alle für Kamala Harris ausgesprochen. Bei Taylor Swift ist sicherlich so ein bisschen der Faktor, der wirklich ernst ist, dass sie Donald Trump damit ja derartig den Narzissten Trump sehr gereizt hat, der dann ja auch tweetete, I hate Taylor Swift, und sie musste danach, das muss man knallhart so sehen, auch ihre Security verdoppeln. Denn in diesem Wahlkampf, der ja so, sage ich mal, gewaltgeladen war, finde ich es nicht übertrieben, von Taylor Swift Seite daran zu denken, okay, durch so einen Tweet, I hate Taylor Swift von Donald Trump.
Dass da jemand durchdreht und die Nerven verliert.
Absolut.
Und sie hat ja im Instagram dann gepostet, sie ist die kinderlose Katzenfrau und sie entscheidet sich für Kamala Harris. Wer ist denn der typische Swiftie-Fan?
Da muss man schon sagen, natürlich sicherlich sehr divers, das Publikum, aber wahrscheinlich würde man jetzt sagen, so in den letzten, ich sag mal seit 2019, 20 und so weiter, würde man wahrscheinlich eher daran denken, dass ein liberaleres Publikum zu Taylor Swift neigt. Also das glaube ich schon. Möglicherweise auch die Country Roots, sage ich, von Taylor Swift, die sind nun wirklich sehr lange her. Spätestens mit dem Album 1989 2014 ist sie nicht mehr im Country verortet. Das Country-Publikum gilt eher als republikanisch orientiert. Auch das ist, da wird es natürlich noch einige und viele geben, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass sie eher jetzt gerade was ihr Taylorverse, dieses bunte Taylorverse, dieses tolerante Taylorverse, Eintritt für LGBTQ-Community, all das, das spricht wahrscheinlich eher demokratisch-liberales Publikum an.
Aber die Erwartung, die man vielleicht daran geknüpft hat mit ihrer Aussage, ich wähle Kamala Harris, das hat sich dann ja leider nicht erfüllt.
Ja, wir wissen natürlich nicht, wie viele Stimmen sie tatsächlich generiert hat. Was wir wissen, es hat nicht gereicht.
Ja, ganz genau. Also ich halte fest, Taylor-Fans, Swifties sind eher weiblich, vielleicht auch eher Millennials, so wie Swift selbst?
Also ich würde...
Eher weiß?
Ja, letzteres ganz sicher. Auf den Konzerten würde ich sagen, also der Altersschnitt, das würde ich so sagen, ach, bei 7,28 würde ich denken, von den Fans. Also die sind ein bisschen jünger als Taylor Swift, würde ich denken.
Okay.
Im Schnitt, ne?
Lady Gaga, Billie Eilish, Ariana Grande, Adele, Beyoncé, große Künstlerinnen und Weltstars, die haben auch alle ihre Swifties. Wie heißen die denn bei den anderen?
Oh, ja, in der Tat. Die haben die Little Monsters zum Beispiel, Lady Gaga.
Das ist Lady Gaga, genau.
Ja, genau. Die Arianators bei Ariana Grande. Es gibt unterschiedlichste Namen. Ne? Ich glaube, Harry Styles natürlich die Harrys und so weiter. Ne? Also die haben schon ihre Namen und ihre Communities. Bei Beyoncé natürlich der Beehive. Ne, das, ja, das
sind auch ein großer Level, ja, muss man ja sagen. Ja. Wir sprechen ja nicht von Unbekannten, sondern von Weltstars. Ja. Warum ist Taylor auf einem anderen Level? Was fehlt den anderen Künstler oder Künstlerinnen?
Na, meine Güte, ich glaube tatsächlich, die einzige Konkurrenz aus der Gegenwart, das würde man wohl sagen, ist derzeitig Beyoncé, aber wahrscheinlich auch nicht mehr, glaube ich, Taylor Swift. Seit diesem Jahr spielt sie, glaube ich, in ihrer eigenen Liga. Dafür hat sicherlich die Eras Tour viel zu verantworten. Also die Eras Tour war wirklich ein phänomenaler Erfolg. Ich glaube, Taylor Swift ist dann musikalisch dann, und das meine ich nicht abwertend, noch mainstreamiger als Beyoncé. Mhm. Das, glaube ich, funktioniert dann doch noch etwas mehr, wenn man an den ganzen Durchschnitt der Gesellschaft denkt, also dass Taylor Swift da doch eine breitere Range hat.
Gibt es eine Freundschaft zwischen den beiden oder eine Rivalität?
Es wird immer wieder natürlich versucht, die beiden gegeneinander aufzuhetzen. 2009 insbesondere von Kanye West, sehr wichtiger Skandal, egal. Das wird immer wieder versucht. Nein, die beiden respektieren sich sehr und supporten sich auch und gehen sich auch, was interessant ist, immer wieder, wenn sie Platten herausbringen, durchaus aus dem Weg. Also mit anderen Worten, wenn Taylor Swift ein Album ankündigt, dann wird Beyoncé nicht sagen, ein Wochenende später kommt mein Album und.
Okay,
und.
Das könnte man ja ein respektvolles Ausweichen nennen.
Ist es sicherlich, aber man geht auch gemeinsam zu Premieren. Beyoncé zum Beispiel hat ihren Kinofilm zur Renaissance Tour, dann kommt Taylor Swift zu Besuch und umgekehrt und so weiter. Man schätzt sich auf jeden Fall.
Okay, jetzt, ich habe längere Zeit in Amerika gelebt. Ich bin eh ein NFL-Fan, ja, aber viele sind ja jetzt, die dem, die Swifties sind, plötzlich beim Football mit eingestiegen, weil ihr aktueller Lover Travis Kelce ja in der NFL spielt. Ja. Nummer eins Gossip-Thema letzten Sommer. Wünscht man sich oder wünschen wir uns als Fans dann auch solche Super-Romanzen?
Naja, das ist schon irgendwie...
Oder kann er einem auch ein bisschen leid tun?
Gar keine Frage.
Nein, ne? Kein Mitleid, oder?
Ja, ich habe kein Mitleid, aber dass das irgendwie schon ein Volltreffer ist, also wenn man für, ich sag mal, so Gossip-produzierende Medien oder auch Gossip-liebende Menschen, dass der große, gut aussehende Travis Kelce aus der NFL zusammenkommt mit Taylor Swift sozusagen und dann natürlich zwei so große in den USA so große Sphären zusammenbringt. Auf der einen Seite den Sport, Football, sehr maskulin auf der einen Seite und dann so Pop und auf der anderen Seite Taylor Swift. Das ist schon ziemlich gut. Das macht schon Spaß.
Man kann sich das nicht vorstellen, Herr Glasenauer, aber das Taylorverse wächst und wächst und wächst. Aber hat denn die Oberosterhäsin des Pops auch eine Botschaft zu ihrem Verhältnis zu Travis Kelce irgendwo in den Song eingepackt, den ich verpasst habe?
Doch, es gibt schon einige. So High School zum Beispiel vom letzten Album. Das ist definitiv ein Song über Travis Kelce. The Alchemy auch. Also das kann man schon so rauslesen. Und So High School übrigens auch ein sehr guter Song.
Cheer for Dickinson High. Könnte ich meinen Highschool-Song nochmal singen? An dieser Künstlerin führt einfach kein Weg vorbei. Taylor Swift, ihre Eras-Tour ist eine Rekordtour und nimmt immer noch kein Ende. Rekord beim Ticketmaster Presale. 3,5 Millionen Interessenten, die versucht haben, Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Jeder will den Glamour von Taylor Swift und es fällt doch was ab von diesem Mega-Glanzstaub dann, oder?
Ja, definitiv. Und natürlich muss man sagen, schlicht und einfach, man spricht von Swiftonomics. Also wenn Taylor Swift in eine Stadt kommt, dann geht es dieser Stadt finanziell dadurch ganz schön gut. Also man sagt ja, das wurde ermittelt, $1,300 würden Fans bei einem Konzert von Taylor Swift in einer US-Stadt ausgeben. Das ist dann schon eine ganze Menge. Und ich habe das in den USA erlebt, da steigen die Hotelpreise von $200 auf $800 oder $1,200.
Und die Immobilienpreise in Gelsenkirchen jetzt bestimmt auch.
Das kann sein, ja.
Und trotzdem muss man ja sagen, wenn du so eine Megatour machst, das heißt auch viel Fliegerei, Privatjets, hat sie sich viel Kritik für eingefangen. In der Promi-Welt sei sie die größte Umweltsünderin. Okay, also Trump plant ja aus dem Paris-Abkommen auszusteigen, aber auch da ist sie die Nummer eins, leider.
Ja, ist sie wohl, ich will sie gar nicht verteidigen oder nicht massiv verteidigen, aber sie setzt sich schon für so CO2-Ausgleichsprojekte dann stark ein. Aber natürlich, ich glaube, diese gerade Geschichte, die eher vor so 2-3 Jahren aufkam, dass sie wirklich ihren Privatjet doch sehr genutzt hat, auch für kleinere Distanzen, das kam nicht gut an und das soll sollte man auch jetzt nicht irgendwie versuchen, schön zu reden.
Andererseits muss man ja auch sagen, ist sie extrem großzügig, spendet viel, ja, zahlt jedem einzelnen Truckfahrer auf ihrer Tour ein kleines Vermögen und top, bodenständig, nett und teamorientiert, ja, oder Marketing?
Ach, ich glaube, da, das ist schon irgendwie in ihr verankert. Ich würde schon jetzt sagen, dass sie, dass wir da Taylor Swift schon irgendwie bekommen und nicht irgendeine kühl kalkulierende Marionette von irgendwelchen Leuten, die ihr sagen, das musst du tun, auch wenn du es gar nicht willst, gib den Truckern mal Geld, das macht sich gut in der Öffentlichkeit. Ja. Ich glaube, da bin ich irgendwie dann doch so nicht zynisch genug, und um immer nur zu glauben, die macht das nur für ihr Image. So möchte ich es mal sagen.
Jetzt ist ja die Eras-Tour fast zu Ende. Ja. Also diese unglaubliche, phänomenale Reise der höchstverdienenden Musikerin. Von Swiftquakes haben wir gesprochen, weil die Fans so ausgerastet sind auf der Erdbebenskala mit 2,3. Sie steht praktisch auf den 8000ern und hat alle erklommen. Ja. Was kann jetzt noch kommen? Legt sie uns da irgendwie so ein kleines Easter Egg auch mit rein für eine neue Botschaft? Was kommt danach?
Oh, das ist schwierig. Also ich glaube tatsächlich, sie wird es jetzt ruhiger angehen lassen. Sie hat wirklich, glaube ich, sie ist ein Workaholic, aber sie hat gearbeitet wirklich die letzten 2 Jahre wahrscheinlich wie der vielbeschworene Stier. Also wirklich, sie hat gearbeitet ohne Ende, und sie ist jetzt wahrscheinlich durchaus bereit, endlich mal es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Sie wird ganz sicherlich, ich schätze, im Frühjahr, irgendwie Januar, Februar, eins der alten Alben noch rausbringen, Reputation Taylor's Version. Mhm. Das wird also kein neues Material sein, sondern ein altes Album nochmal neu aufgenommen werden. Und
braucht man ja auch Zeit zu, innere Ruhe, wenn man wieder ein neues Album schreiben will, ehrlich gesagt, oder?
Ja, natürlich. Gut. Ich meine, das letzte Album hat sie während der Tour geschrieben und aufgenommen. Also die Frau ist schon irgendwie besessen. Also das muss man schon sagen. Aber ich vermute, wir werden jetzt erstmal etwas ruhigere Taylor Swift-Zeiten erleben. Ich glaube auch zu den Grammys, wo sie ja auch wieder vielfach nominiert ist. Sie wird nicht Album of the Year bekommen. Das wird Beyoncé bekommen, ist meine Spekulation. Also auch das wird dann nicht zu so einem Riesenpeak führen, also an Aufmerksamkeit. Ich glaube, es wird ein bisschen ruhiger. Das heißt nicht, dass irgendwie der Erfolg abflacht, aber sie wird jetzt nicht so sehr in den Schlagzeilen mehr
sein. Hätte ich mich doch nicht nur um ein Coldplay-Ticket, sondern auch um ein Taylor Swift-Ticket beworben. Auf jeden Fall kann ich Ihr Buch noch lesen, lieber Professor Glasenapp, zum Thema Taylor Swift. Herzlichen Dank für das Gespräch hier im Sonntagstalk von SR1 und HR3.
Sehr gern. Ich freue mich, das war toll.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und erst recht wissen wollt, wie aus der Country-Sängerin der weltweit erfolgreichste Popstar wurde, dann empfehle ich euch einen Blick in die ARD-Audiothek. In die Taylor Swift-Story schauen die Sängerin Vanessa May und die Popkulturexpertin Gizem Celik auf Taylors Karriere, ihren Einfluss und ihre Vermarktung.